Und so beginnen wir nun diese Predigtserie über Gebet. Und das am Fest der Kathedra Petri. Und Petrus wäre das sicher sehr recht, denn ihm ist ja der Glauben anvertraut, das, was Jesus gepredigt hat, zu bewahren. Und die Kirche weiß Lex orandi, Lex credendi. So wie wir beten, so glauben wir auch. Und wenn wir in unserem Gebetsleben arbeiten, dann arbeiten wir in unserer ganzen Beziehung mit Gott und dann arbeiten wir auch daran, den Schatz des Glaubens in uns zu vermehren. Und Petrus selbst hat gebetet. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 1,14. Alle waren gemeinsam dort und beteten, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Und dann betet er und er gibt viel Zeugnis und tut Wunder. Auf einmal ist dieser Petrus, den vorher noch Jesus zurechtgewiesen hatte, wegen seines Unglaubens, der dreimal Jesus geleugnet hatte, auf einmal ist er ein Wundertäter. Und wenn der Schatten seines Körpers auf die Kranken fällt, dann werden sie geheilt. Und schließlich finden wir eine Stelle, wo Petrus dann alleine betet, in der Apostelgeschichte 10. Das ist die Geschichte, wo er die Vision hat. Ich habe die Apostelgeschichte durchgeschaut und da steht zum ersten Mal, dass er alleine zum Beten geht. Er stieg auf das Dach des Hauses, um zu beten. Und er hat eine Vision. Das ist das mit den unreinen Tieren. Und das zeigt uns die Stärke seines Gebetes. Wie nah er bei Gott war im Gebet, dass er sogleich eine Vision hat, dass er so für Gott ansprechbar ist. Mich hat besonders beeindruckt das Gebet der Apostel in der Verfolgung, Apostelgeschichte 4. Die beten um ein Wunder. Streck deine Hand aus, beten sie zu Gott. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch die Hand deines Knechtes Jesus Christus. Und als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Und so führt uns der Heilige Geist, den wir im Gebet erfahren, immer mehr dann auch zum Zeugnis und gibt uns eben auch die Kraft. Und jetzt ist die Frage, ja, wieso passiert das heute manchmal nicht so häufig oder wieso spüren wir das nicht so? Nun, zum einen ist es, sagt der heilige Augustinus, auch durch die Kraft der Kirche. Weil wir die Kirche schon haben. Damals gab es die Kirche noch nicht, die Zeugnis gab in ihrer Fülle. Und deswegen haben wir heute den Rückgriff auf den Schatz der Kirche. Und so wollen wir heute in den nächsten 3 Tagen schauen, was die Kirche auch zum Gebet sagt. Und das heißt nicht, dass durch Gebet nicht auch Wunder geschehen können. Aber ich will das überhaupt nicht bezweifeln, das passiert auf jeden Fall. Und deswegen ermutige ich euch auch darum zu beten, wie der Apostel. Aber zunächst machen wir uns heute mal Gedanken darum, was ist eigentlich Gebet und wozu ist das da, wo führt das hin? Und morgen dann, wie geht das? Ganz konkrete Gebetstechniken, auch verschiedene Arten der Meditation. Und dann schließlich am Freitag dahin, wie es weitergeht. Über Schwierigkeiten im Gebet, Schwierigkeiten und Hindernisse und dann auch über den mystischen Fortschritt, wo man dahin kommt. Heute fangen wir schon mal ein bisschen damit an, aber das wird dann praktischer, wird das dann noch am Freitag. Ja, was betet eigentlich, wenn wir beten? Na, wir beten so, wie wir geschaffen sind. Und zwar, wie es im ersten Brief an die Thessalonicher heißt, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Okay? Also wenn wir mit Gott reden, dann reden wir mit allem, was wir haben. Nämlich mit Geist, Seele und Leib. Das ist das Erste. Der Leib betet mit. Und deswegen haben wir in den Kirchen so Kniebänke. Deswegen bei der Priesterweihe oder bei den Ordensgelübden legen sich die Leute so auf den Boden. Und deswegen ist Wallfahrten eine Art von Beten. Und deswegen gibt es auch so ein hagorithmisches Beten, wie manche Leute das nennen. Wenn du durch die Stadt gehst, kannst du einfach sagen, bei jedem Schritt, Jesus hilf, Jesus hilf, Jesus hilf. Das hilft beim Beten. Der Körper hilft beim Beten oder hilft eben auch nicht, wenn er müde ist. Aber Gott kann auch aus unseren Schwierigkeiten was machen. Der Petrus zum Beispiel, als er auf das Dach stieg, um zu beten, da wurde er hungrig und dann hat er die Vision mit den Speisen. Also Gott bedient sich auch dessen unserer Schwierigkeiten. Okay? Dann mit der Seele. Und das mit der Seele ist eben im Griechischen die Psyche. Und das ist eben jener Teil, der sozusagen auch die tierischen Sachen mit einschließt. Unsere Leidenschaften, unsere Sinne. Und all das betet auch mit. Und deswegen werden wir morgen dann auch sehen, wie ich das benutzen kann, meine Vorstellungskraft, meine äußeren und inneren Sinne. Und schließlich der Geist, im Griechischen Pneuma, und das ist das, was wir heute eigentlich Seele nennen würden, der unsterbliche Teil des Menschen. Das, was direkt mit Gott in Verbindung ist, Intellekt und Wille. Und wenn wir nun darauf schauen, es gibt auch andere Möglichkeiten, den Menschen zu verstehen, zum Beispiel der Psychiater Bonelli hier aus Wien, der macht das ganz einfach in Bauch, Herz und Kopf. Also der Bauch, der steht dann mehr für das Leibliche, das Herz mehr für den Willen und der Kopf eben mehr für den Intellekt. Aber das Wichtigste ist eben, dass der Mensch immer zusammen ist und dass wir immer ganzheitlich beten. Immer zusammen beten. Und deswegen ist es wichtig, beim Gebet eben darauf zu schauen, okay, wie bin ich körperlich eingestellt, wie sieht es aus mit meiner Müdigkeit und so weiter. Es ist zum Beispiel sehr lustig, dann zu sehen, als wir im Noviziat waren, wenn die Leute sehr müde sind am Morgen, dass die dann alle beim Beten einschlafen und nicken. Deswegen trinken manche Leute einen Kaffee, bevor sie beten. Nicht verboten. Nicht verwechseln Gebet und Opfer. Okay? Also ich gehe zu beten, heißt, ich rede mit Gott. Ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Fasten ist, wenn ich auf was verzichte und dann sozusagen den Verzicht ertrage. Wenn ich aber nur faste, aber eigentlich kann ich meinen Geist gar nicht mehr zu Gott erheben, dann kann das eine Schwierigkeit darstellen. Und deswegen darf man eben auch vor dem Beten einen Kaffee trinken. Oder auch, wenn ich sage, ich kann nicht so viel still sitzen, dass ich einfach auf und ab gehe. Und wozu? Wozu das Ganze mit dem Beten? Ja, also eigentlich kommen wir ja von Gott. Wir sind vor Gott geschaffen. Und dahin geht es auch wieder zurück. Und die Kirchenväter hatten das ganz klar, dass der Mensch hier auf Erden ist, um vergöttlicht zu werden. Also Gottes Gnade in sich aufzunehmen, Gottes Gnade zu bekommen und dadurch in den Himmel zu kommen. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechend, sagt Johannes von Damaskus. Und wozu dient uns das? Ja, damit wir eben unseren Weg zu Gott machen. Stell dir mal vor, du bist in den Alpen, jetzt schon, also wenn es schon im Sommer ist, und du willst Gämse sehen. Du musst morgens früh aufstehen, in der Berghütte ist es draußen noch dunkel, dann machst du dich auf den Weg. Aber du hast sicherlich deine altvertrauten Wanderschuhe an. Du hast dir den Weg am Abend vorher schon angeschaut und gehst dann erst los auf den breiten Wanderweg und dann geht es höher hinauf, zur Felswand. Da, wo sich die kleinen Pfade, wo die Tiere laufen, verästeln. Und so gehst du weiter. Und bist dann schließlich dort oben und wartest. Mit dem Gebet ist es so ähnlich, dass es gut ist, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und deswegen schauen wir mal, wieso die Pfade laufen können. Also, wir haben hier zum Beispiel die Teresa von Avila, die sozusagen so eine Art Boy Scout war, so ein Pfadfinder des Gebetslebens. Und die sagt, okay, da gibt es zwei große Phasen. Also in der ersten Phase tut der Mensch mehr. Das heißt, du musst rudern. Oder Teresa von Avila sagt, es ist wie im Garten. Wenn es kein Wasser gibt, muss der Gärtner Wasser heranschaffen. Und dann gehst du mit der Gießkanne musst immer Wasser holen, die Gießkanne ist schwer und trägst das da zu den Blumen. Aber in der zweiten Phase, sagt sie, ist das ganz einfach, dann kommt das Wasser von alleine, es regnet. Gott schickt Gnade. Also zwei große Phasen. Und sie teilt das dann nochmal ein in sieben Abschnitte, sieben Wohnungen, die berühmten Siete Moradas. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Also da gibt es die erste Wohnung. Die erste Wohnung heißt fast geistlich tot. Ja, das heißt, der Mensch meidet lediglich die Todsünde und das auch nur, wenn er gerade kann. Das heißt, Gott spürt er eigentlich nicht und er hangelt sich so durch. Zweite Wohnung, der Mensch bemüht sich um ein Leben mit Gott, obwohl das anstrengend ist. Und er pflegt eben geistliche Lektüre, christliche Freundschaften, hat schon einen geistlichen Begleiter. Und Gott schenkt eben Tröstung und auch Trockenheit. Das heißt, das geistige Leben beginnt. In der dritten Wohnung ist dann schon ein geregeltes Glaubensleben da. Okay? Das heißt, die Leute sind schon ganz regelmäßig unterwegs, haben schon ein regelmäßiges geistiges Leben, meiden die Sünde, pflegen das innere Gebet in Stille und haben mehr oder weniger Freude an geistlichen Dingen. Okay? Also das ist sozusagen so weit, wie man das als Mensch selbst machen kann, so weit, wie man selbst gehen kann. Aber dann kommt die vierte Wohnung und hier wird es für Teresa von Avila eigentlich erst interessant. Sie fängt eigentlich ab der vierten Wohnung erst richtig an, die Motoren anzulassen. Nämlich, da geht es los, dass Gott mit Hilfe des Heiligen Geistes immer mehr eingreift. Und das bedeutet, hier wird der Mensch sozusagen hineingezogen in das Leben mit Gott. Was beginnt da? Ja, es beginnt das Gebet der Sammlung, das heißt, von ganz alleine gehen die Gedanken weg und der Mensch ist immer näher bei Gott. Also er will eigentlich gar nicht mehr über Gott nachdenken oder so, sondern er will einfach nur noch mit Gott zusammen sein. Es gibt mehr und mehr stilles Gebet und mehr auch so Frieden mit Gott, Gebet der Stille. Einfach nur still bei Gott sein wollen. Und das nennt man dann die Nacht der Sinne, weil die Sinne einfach aufhören. Meistens sagen die Leute dann, ja, also irgendwie, ich kann nicht mehr beten, das ist langweilig oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren oder so. Aber trotzdem bin ich immer noch gerne bei Gott. Vielen passiert das zum ersten Mal bei der Anbetung. Man sagt so, ja, ich kann eigentlich nicht mehr so drüber nachdenken oder es interessiert mich eigentlich nicht mehr so zu beten, ich will einfach nur so da sitzen und gar nichts machen. Genau. Und da spürt man zum ersten Mal, dass Gott so, Gott mehr zieht, Gott tut mehr. Aber meistens denkt die Seele, ich kann nicht mehr beten und ich habe eine Krise, weil ich ja nicht mehr so wie früher beten kann. Und dann also streckt sich Gott nach den Sinnen aus und dann in der fünften Wohnung nach dem Willen. Das heißt, man will immer mehr für Gott da sein und es gibt immer eine immer größere Liebe zur Kirche. Und wie antwortet man? Mehr, also Hinwendung zu Gott, meist irgendwie in der vierten Wohnung auch mehr Askese im Sinne von, okay, ich versuche auch darauf zu machen, was zu antworten. Und das ist dann eben das Problem, nicht wahr? Dass man eben also mit Gott großzügig sein muss, sich darum mühen muss, das Gebet auch zu halten und eben auch in der Nächstenliebe zu wachsen und in der Hinwendung zu Gott. Sechste Wohnung ist da schon geistig Verlobung, Nacht des Geistes, das ist das Problem. Also man wird dann immer, die Seele wird dann immer also intensiver im Gebet, aber gleichzeitig auch immer dunkler. Gott ist sehr stark da oder völlig gar nicht da. So läutert Gott die Seele von der geistlichen Selbstsucht. Also eben nicht nach Gott zu suchen, weil es mir gut tut, sondern einfach nur für ihn da zu sein. Und schließlich siebte Wohnung, geistliche Vermählung, ist einfach ja, mit Gott jederzeit, in jedem Moment des Lebens zusammen zu sein und halt in der Liebe, im Dienst am Christus auf Erden zu leben, der die Kirche ist. So ganz für Gott und die Kirche da zu sein. Und jetzt fragt ihr euch, woher weiß Pate Timo das alles? Ist das nicht Pate Timo? Meine große Schwester ist sehr klug und sie hat dann mit mir zusammen ein Buch darüber geschrieben, über die ganzen Sachen. Und darum bin ich froh, dass ich sie habe. Und ist das nicht alles ziemlich entmutigend zu sagen, okay, ja, so tolle geistige Sachen, wie machen wir das? Nein, wir müssen das machen wie Spiridon Luis. Spiridon Luis war ein Wasserträger in Griechenland. Und zwar noch im 19. Jahrhundert. Und dann fanden in Griechenland 1896 die ersten Olympischen Sommerspiele wieder statt. Und Spyridon Louis hat schon immer Spaß daran gehabt, ein bisschen zu laufen, und er bewarb sich dann auch für den Marathonlauf und wurde unter die Läufer gezählt, aber niemand kannte ihn, niemand gab ihm eine Chance. Da waren all die großen Athleten aus England, aus Frankreich. Und Spyridon Louis trat an und es ging los auf die 40 Kilometer. Es war sehr heiß, griechischer Sommer. Das Rennen geht los und dann starten die alle sehr schnell und Spyridon Louis ist ganz hinten, ja. Und dann langsam aber sicher werden die anderen langsamer und er kommt näher. Und er läuft sein gleichmäßiges Tempo weiter. Ganz vorne ist ein berühmter Engländer, läuft sehr schnell, nach 20 Kilometern raus. Zu viel. Und ebenso der zweitplatzierte Franzose raus. Jetzt ist ein Australier vorne. Und kurz vor dem Ziel, ein paar Kilometer vor dem Ziel, hat er einen Schwächeanfall und auch das Rennen ist für ihn zu Ende. Und dann, alle warten schon im Stadion, die wissen, jetzt müssen die Läufer langsam kommen. Und sie erwarten es. Und wer ist der Erste nach 2 Stunden, 58 Minuten ins Stadion kommt? Der Grieche Spyridon Louis. Vom Nichts in die Weltgeschichte. Und mit langsamen Schritten läuft er ins Stadion ein. Das Stadion tobt. Louis, Louis. Macht die letzte Runde. Ganz locker läuft er, als wäre es seine erste Runde. Und gewinnt in 2 Stunden 58 Minuten. Weil er nicht aufgegeben hat, weil er nicht gesagt hat, ich kann das sowieso nicht, weil er einfach weitergelaufen ist, nicht auf die anderen geschaut hat, sondern einfach gesagt hat, ich mache das so gut ich kann, ich laufe das so, wie ich kann und wird schon klappen. Und Gott ist unser größter Fan. Gott steht da und sagt, du kannst das, bete weiter. Nicht auf die anderen schauen, nicht gucken, was hinter dir liegt, was vor dir liegt. Einfach Schritt für Schritt weiter hin zum großen Ziel, mit Gott zusammen zu sein. Amen.